RD Sounds.
Hola, muchos saludos desde Barcelona y bienvenidos a la Tour de Francia.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet sich auf und da ist da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
Tja, ein letztes Mal aus Spanien. Herzlich willkommen, Ola aus Barcelona, nach dem Grand Départ-Wochenende, was meine Erwartungen echt noch übertroffen hat. Das war ja unfassbar. Und wir reden darüber natürlich, über das, was heute passiert ist, was möglicherweise die kommenden Tage passieren wird. Florian Nass ist hier, unser Fernsehkommentator.
Hallo.
Sein Experte, Ex-Profi Fabian Wegmann. Hallo Fabian.
Moin Moritz.
Und Holger Gersker, unser Radioreporter.
Hallo Moritz.
Ich bin Moritz Kasserlet und ich spiele euch erstmal kurz die Schlussrepo vor, bevor wir dann über das reden, was da heute passiert ist. Mir fehlte so kurz das Vokabular, aber irgendwann habe ich eins gefunden und ich verrate euch gleich welches. Aber erstmal hören wir rein bei Holger, der das so an die deutschen Radiosender geschickt hat.
Also Del Toro, dann Pogacar, der ein bisschen rausnimmt und damit Vingegaard vielleicht auf die falsche Fährte setzt. So bekommt Del Toro freie Fahrt. Das war ganz schlau gemacht, aber Del Toro versteuert sich. Und dann schaut Pogacar immer wieder nach hinten, während auch Remco Evenepoel den Anschluss schafft. Del Toro schaut auf Pogacar, lässt er ihn noch vorbei. Er lässt ihn noch vorbeifahren oder auch nicht. Die beiden kommen in Zeitlupe an. Das gibt's ja gar nicht. In so einer Entscheidung fahren die in Zeitlupe nebeneinander über den Zielstrich. Und Isaac Del Toro hat aus meiner Sicht die Etappe gewonnen. Die spielen mit der Konkurrenz. Ja, gibt's das denn? Das habe ich ganz selten gesehen. Jonas Vingegaard ist am Ende Vierter geworden, denn Remco Evenepoel hat sich noch auf den dritten Platz nach vorn gefahren. Isaac Del Toro ist der Etappensieger. Del Toro griff an. Vingegaard war immer am Hinterrad von Pogacar. Pogacar ging auf die rechte Straßenseite, nahm Tempo raus und verschaffte Del Toro etwas Vorsprung. Der Mexikaner versteuerte sich dann, hat dann gewartet nach dem Motto, wo bleibst du? Wir hatten doch vielleicht was anderes ausgemacht, aber Pogacar schafft es. Das so zu taktieren, dass Isaac Del Toro die zweite Tour de France-Etappe seiner Karriere, die erste echte klassische mit Massenstart, direkt mal gewinnt. Was für ein Talent. Und jetzt liegen sich die beiden in den Armen. Pogacar und Del Toro, das könnte das Duo dieser Tour de France werden.
Und dann ist mir das Wort eingefallen, was ich dafür nehmen wollte, Flo. Demütigung.
Genau, ich habe so etwas Ähnliches verwandt. Ich habe gesagt, im Stehen, Fabi saß neben mir, aber mich hat es aus dem Sitz gehauen. Was für eine demoralisierende Leistung, was die Konkurrenz angeht. Die suchen sich aus, wer da gewinnt. Das hat natürlich auch was mit Qualität zu tun. Ja, das ist ja klar, aber das ist schon brutal.
Ja, was für ein Zeichen.
Ja, es ist ein richtiges Zeichen.
Ja, auf jeden Fall. Gut, Vingegaard hat einfach nur auf Pogacar geguckt. Der wollte das gelbe Trikot verteidigen. Wenn er vorbeigefahren wäre, er hätte nicht gewonnen. Aber er hätte Isaac Del Toro vielleicht noch einholen können. Deswegen, da hat er zu viel rausgenommen. Aber dann, als sie rausgenommen haben und Pogacar dann seinen knackigen Antritt gemacht hat, der hat ja nur 4-5 Dritte gemacht, dann war der bei Isaac Del Toro am Hinterrad und dann hatten die schon 15 Meter Vorsprung. Und dann hat er ihn nur angeschrien, hat zur Seite geguckt und
gefühlt wollten sie dann beide nicht so unbedingt gewinnen. Nach dem Motto, du bist der Chef, gewinn doch.
Der war völlig am Anschlag. Der ist halt die letzten 2 Kilometer ja von vorne gefahren.
Naja.
Es war nämlich vorher Scalmoser raus von Lidl-Trek. Und da hat er das Loch zugemacht, ist dann um die Kurve gekommen bei 700 Meter, immer noch von vorne und wollte dann eigentlich den Sprint für Pogacar anziehen. Dann hat Pogacar reißen lassen und dann war er alleine. Und naja, und nach 2 Kilometern in der Führung kann er bei 7% schon mal irgendwann die Beine einschlafen. Aber es hat halt doch bei Weitem gereicht für die komplette Konkurrenz.
Wobei, wenn er da einmal links nicht verkantet hätte mit dem Gitter, dann glaube ich, hätte er das souverän durchgezogen.
Ja, ich glaube, er hat sich so ein bisschen versteuert. Er wollte den Sprint anziehen, war am Anschlag, ist dann wollte rausgehen, war dann so ein bisschen nah am Gitter und hat dann gemerkt, oh, Pogacar ist gar nicht mehr da. Ja, jetzt ziehe ich mal durch. Ja, und dann macht der 3 Dritte, ist da am Hinterrad und wie in Zeitlupe, guckt ihn an dabei und sagt, hep, schnell fahren, komm.
Beide gucken sich an.
Del Toro fahren noch, ja.
Del Toro fährt ja fast über den Zielstrich zu seinem ersten Tour de France-Etappensieg und guckt dabei nach rechts zu Pogacar.
Der konnte es halt nicht glauben, dass er, wenn er so lange in Führung ist, also ne, 1,5 Kilometer oder 2 Kilometer, der ist ja die ganze Abfahrt von vorne gefahren, dass kein anderer mehr an seinem Hinterrad ist. Und deswegen hat er so verwundert geguckt und dann hat er einfach nur in die Augen von Pogacar geguckt, als er an ihm vorbeigegangen ist. Und Pogacar hat ihm nur gesagt, komm, kannst gewinnen heute.
Und das Ganze hat ja 2 Ebenen, finde ich, Holger. Zum einen dieses Benefit an Del Toro, an seinen großen Edelhelfer, der stark genug ist, selbst hier aufs Podium zu kommen, theoretisch, ihm jetzt schon mal so einen Etappensieg zu schenken, der ist jetzt happy. Wahnsinnig glücklich, hören wir auch gleich. Und das Zweite ist ja, also Pogacar hätte ja, auch wenn es drauf ankommen lassen hätte, auch heute das gelbe Trikot holen können. wenn er mit Zeitbonifikation ein bisschen Vorsprung am Ende, also hätte theoretisch klappen können, aber er hat den Etappensieg ja auch hergegeben und trotzdem zu sagen hier, ey, guck mal, ich bin trotzdem der Stärkste.
Ja, ob das geklappt hätte, also mit diesen ganzen Wenn und Abers, wenn er, Fabi hat es ja gerade gesagt, wenn er durchgezogen hätte, und Vingegaard, dann wäre wahrscheinlich Del Toro das Opfer geworden und Vingegaard hätte Bonifikationen abbekommen und ob da ein Loch gerissen wäre von 4 Sekunden oder 6 Sekunden, das weiß ich jetzt nicht. Aber das kannst du natürlich eigentlich alles da nicht durchschauen. Also ich könnte es nicht nach 168 Kilometern, diese ganzen Eventualitäten, aber ob jetzt 6 Sekunden, 12 Sekunden, Davis-Trikot ein Tag früher, eine Woche später, ich glaube, in diesen Sphären ist er gar nicht mehr unterwegs, sondern einfach mal einen jungen Teamkollegen zu beschenken, das, glaube ich, war heute tatsächlich, also dass sie das vorhatten zu gewinnen, das war die ganze Zeit klar, als sie auf dem Rundkurs waren. Die haben das kontrolliert mit 4, 5 Leuten und das war klar, sie wollen das gewinnen. Aber dass sie die Chance haben, das mit Del Toro zu schaffen, das hat sich ja dann wahrscheinlich erst am Ende ergeben und dann war das sicherlich im Hinterkopf sofort von Pogacar.
Ja, es war so bei Kilometer 5 vor Ziel, also kurz bevor es dann rechts abgeht, da hat man mal aus der Kameraperspektive, Vogelperspektive gesehen, wie sie nochmal miteinander gesprochen haben, wie Pogacar zu Del Toro gekommen ist und nochmal geredet hat. Und vielleicht hat jemand gesagt, pass auf, wenn wir zusammen ankommen, probier es einfach, dann ist es vielleicht dein Tag. Und ich glaube, es war sehr clever von Pogacar, dass er das
die Idee zu kommen
hat. Natürlich die
Stärke, daraus zu nehmen, die Straßenseite zu wechseln, genau, und Vingegaard also, tappt auch in diese Falle.
So ist es.
Also reine Stärke, aber einfach taktisch ist es jetzt, wir haben gesehen, Del Toro hat schon 30 Siege in seiner Karriere, aber das ist natürlich, das haben wir gesehen, auch auf dem Podium oder hinterher, als er da auf dem Boden saß. Das ist, egal wie viel man erreicht hat schon, Tour-Etappe ist die Tour-Etappe und das hat er jetzt geschafft. Und mit diesem Gefühl, das kann ihm ja jetzt keiner nehmen. Und dann wird er auch zu 100% jetzt Pogacar unterstützen. Das ist einfach natürlich
Gold. Und wie stark die Mannschaft natürlich auch funktioniert hat. Ja, wir reden jetzt natürlich über Platz 1 und 2, aber was Adam Yates, aber vor allem Brandon McNulty gemacht hat, über 20 Kilometer ungefähr. Das war, also jetzt mal gerade so im Finale, in der Eröffnung des Finals, das war schon außergewöhnlich.
Und der Etappensieger musste zwischendurch mal 2 Minuten aufholen, als der Wagen nicht rechtzeitig da war bei einem Defekt.
Ja, auch mal noch. So zwischendurch. Naja, die sind einfach vorbeigefahren.
Die sind vorbeigefahren und der Mechaniker musste auf dem Rad zurück.
Genau. Rückwärts, also entgegen der Strecke.
Ja. Das sind zwei Materialwagen immer hinterm Feld. Beide sind vorbeigefahren. Der eine hat es dann so 100 Meter später gemerkt. Dann ist der Mechaniker das Rad vom Dach genommen, hat sich aufs Rad gesetzt, ist den Berg runtergerollt. Del Toro hat ihm das Rad gegeben. Naja, und da hatte er schon über eine Minute Rückstand.
Also diese Etappe hat so viele Geschichten geschrieben, ja. Sechsers, ja, die Kameras blieben ja dann wie ein Magnet an ihm dran, kommt der Junge wieder ran und so weiter. Also es hat so viele Geschichten geschrieben, angefangen mit dem Sturz dann auch gleich zu Beginn, ja, wo man auch gedacht hat, hoffentlich hat es keinen schwerer getroffen. Und ja gut, wir werden gleich noch drauf kommen, auf Felix Engelhardt. Also die Geschichte hat wirklich unheimlich viele Storys.
Wir haben auch natürlich viel zu besprechen. Theoretisch werden wir gar nicht alles schaffen heute, aber ich möchte noch ein Thema aufwerfen. Diese Aufholjagd von Del Toro mit dem Begleitfahrzeug. Ich weiß, dass das alles routinierte Autofahrer auch sind in diesen Autos, aber mir stockt jedes Mal der Atem, wenn ich das sehe, wie die auf engen Straßen ja nicht nur an anderen Teamfahrzeugen vorbeifahren, da stehen ja links und rechts auch Zuschauer, das sind manchmal nur Zentimeter, die zwischen den Autos und den Zuschauern sind. Wenn da einmal mal nicht aufpasst, ey, wir reden irgendwann über den Punkt, dass da was passiert und haben eine ganz andere Debatte.
Und das, was du sagst, es stresst ja schon beim Zuschauen. Ja,
man kann es nicht gucken.
Und beim Zuhören, ja, ist ja auch noch diese Akustik, ne? Das permanente Hupen und so weiter, es ist richtig Stress.
Ja, also ich habe es ja oft genug gemacht. Ja. Du bist da so im Fokus, so im Tunnel. Du fährst ja nicht nur nach Augen, sondern du hast alle Sinne. Ja? Du fährst, du guckst immer nur dahin, wo gerade Platz ist. Du guckst nie auf ein Auto oder einen Zuschauer, sondern du guckst immer nur wo ist der Ausweg? Wo ist gerade du bist hochkonzentriert, aber natürlich, ab und zu passiert auch mal was, dann steht das Auto da und dann landest du in der Heckscheibe. Haben wir schon des Öfteren gesehen, aber in der Situation, es waren sehr viele Motorräder hinten im Konvoi drin, es war sehr hektisch. Das war ja auch ein Grund, warum die Gruppe mit Felix Engelhardt so früh eingeholt wurde oder warum sie so nah gekommen sind, weil alle Teams wussten ganz genau über diese Passage. Das war ja so ein Abschnitt von 20 Kilometern, so Rollercoaster-mäßig. Das ging nur rauf, runter, rechts, links und sehr schmal. Und deswegen war es wichtig, dass alle vorne fahren. Deswegen war das Grundtempo in dem Peloton auch so hoch. Und deswegen haben sie auch die Gruppe um Felix Engelhardt so schnell eingeholt.
Ja, mir geht es gar nicht darum, dass dann mal ein Fahrer irgendwie zu Schaden kommt, was schlimm genug wäre. Und auch ein Blechschaden so, aber da sind Zuschauer und wir wissen alle, dass die auch nicht immer die Vorsichtigsten sind. Manchmal sind auch Kinder. Weißt du, also ich will das gar nicht dramatisieren vielleicht, aber ich glaube, dass wir irgendwann noch an so einen Punkt kommen könnten, wo es mal hieß ja, ey, warum haben wir das eigentlich alles so zugelassen, weil das ist wirklich waghalsig gewesen heute.
Ja, aber das ist der Sport. Wir haben die Straßen und wenn ein Fahrer von hinten nach vorne kommen will, dann muss er über die Straße.
Fahrer ist das eine, aber mir geht es um die Autos.
Ja gut, die wissen im Zweifel auch erstmal, wie man fährt. Und die fahren lieber mal ein Auto kaputt als ein Fahrer. Also die sind sehr gut. Nein, die sind natürlich, die sind extra. Ja, dann fahren die lieber mal rechts rüber, die gucken auch nur nach dem Rückspiegel. Also die sind wirklich, die wissen ganz genau, die haben ja auch eine Kommunikation mit den Hupen. Also wenn hinten gehupt wird, dann wissen die ganz genau vorne, okay, da kommt jetzt ein Fahrer, jetzt muss ich irgendwie rechts fahren und ich muss dem auf jeden Fall immer eine Lücke lassen. Und das sind natürlich Profis, die das jeden Tag machen. Aber ganz klar, Radsport ist jetzt nicht der ungefährlichste Sport. Ich gebe recht.
Ja, heute war es zwischendurch auch eine Autorallye. Wir hören mal
das ist es immer.
Ja. Einen der großen Gewinner heute, der zwar nicht als erstes über den Zielstrich gefahren ist, aber ja zur Gewinnermannschaft gehört, nämlich Nils Bullitt.
Ja, wir wissen, dass beide schnell sind. Beide wissen das. Und ich denke jetzt mit Isaac so einen kleinen Boost noch zu geben am Anfang der Tour. Wie ich gerade gesehen habe, war es ein kleines Geschenk auch von Tadej, dass er in den Sprint so lanciert hat, wäre einfach Weltklasse. Ich denke, heute Abend haben wir zu feiern.
Oder ist das so ein bisschen auch Psychologie, dass man sagt, guck mal, sogar unser zweiter Fahrer kann hier noch vorne sein, vor Vingegaard?
Das kann natürlich auch sein, ja.
Alles klar, viel Glück weiterhin.
Ja, da freuen sie sich. Michael Antwerp ist auch unser Kollege. Und dann war ja noch das hier heute.
Voici le champion d'Allemagne, c'est son premier Tour de France. Il remporte le prix de la combativité, Félix Engelhardt.
Ja, Félix Engelhardt, einer der Hauptdarsteller dieser ersten Etappe. Er hat versucht, das Bergtrikot zu bekommen. Das ist ihm nicht gelungen, seinem ewig langen Begleiter Molinar aus den Niederlanden schon. Aber er hat dann, und Holger und ich haben auch, ihr ja wahrscheinlich auch, lange darüber spekuliert, dann kann ja eigentlich nur Félix Engelhardt überbleiben.
Aber zu Recht auch.
Ja, völlig zu Recht.
Also er hat diese Gruppe mit initiiert. Ja,
absolut.
Ich hatte ein bisschen Bedenken. Ich meine, das ist der erste Tag mit der Fluchtgruppe. Mhm. Ja, der Kampf war jetzt nicht, also wir haben schon härtere Kämpfe um Spitzengruppen erlebt. Es dauerte ein bisschen, dann kam auch dieser Sturz in dieser Phase, sicherlich auch zugute, aber er war der Initiator. Ja, letztendlich Molinar war derjenige, der als letzter aufgeschlossen hat, zu den zwei Mann, Van den Broek war ja auch noch mit dabei, der dann letztendlich beide Male auch den, sowohl beim Zwischensprint als auch bei der Bergwertung, nicht den stärksten Eindruck von dieser Gruppe gemacht hat. Ich finde, Felix hat das auch wirklich verdient. Und jetzt könnt ihr euch sagen, naja, der eine hat ja schon ein Bergtrikot, dann geben wir dem anderen das. Nee, ich finde, er war auch der Richtige. Es war die richtige Wahl.
Genau. Und er ist natürlich entsprechend happy.
Felix, Gratulation für ein ganz starkes Rennen. Beschreiben Sie mal bitte aus Ihrer Perspektive.
Ja, wir hatten die spontane Idee, in die Gruppe zu gehen fürs Bergtrikot. Vor allem mal. Und am Ende waren wir eine recht sehr kleine Gruppe, sehr, sehr gute Gruppe. Haben wir jetzt nicht ganz gereicht, aber jetzt trotzdem mit was nach Hause zu gehen, ist natürlich was Besonderes.
Was für ein Hintergedanken war da mit dabei? Auf was haben Sie gehofft?
Ja, aufs Bergtrikot.
Erzählen ein bisschen, wie es so die erste Tour de France, gleich beim ersten Möglichkeit hier vorne reinzufahren, hat ja auch ein bisschen was mit Selbstbewusstsein zu tun, ne?
Ja, ich meine, es ist nicht mein erstes Radrennen, auch nicht meine erste Grand Tour. Die Tour ist natürlich schon nochmal was anderes, aber man weiß ja ungefähr, worauf man sich da einlässt und man muss es genauso so nehmen wie jedes andere Rennen.
Jetzt sind sie ausgezeichnet worden und so bescheiden, so cool. Das ist so ein bisschen, ist nicht ein bisschen Freude und Euphorie schon dabei?
Ja, doch, auf jeden Fall. Aber im Endeffekt ist man hier auch ein Job zu machen und man sucht es natürlich so gut wie es geht zu genießen. Aber man kann jetzt nicht erstmal in Schockstarre verfallen für die erste Woche und dann ist die halbe Rundfahrt rum und dann anfangen, seinen Job zu machen. Man muss natürlich noch gucken, dass man die Chancen, die einem entgegenkommen, nutzt. Und es gibt nicht viele Chancen, hier in die Gruppe zu kommen und deswegen muss man die von Tag an nutzen.
Spaß machen darfst du auch, oder?
Ja, natürlich macht es irgendwo auch Spaß. Es ist natürlich das, was man aus dem Fernsehen kennt, was man als kleines Kind schon immer geschaut hat. Und da jetzt dann letztendlich selber oben zu stehen, ist natürlich ein Kindheitstraum, ja.
Ja, ein bisschen Überschwang, ganz am Ende dann doch noch zu hören. Sehr abgeklärt, ne, Felix Engelhardt.
Ja, ja. Ich glaube, vielleicht war er auch ein klein wenig enttäuscht, dass
er wegkriegt. Hat er ja auch gesagt, das war sein Ziel. Ne?
Ja, genau. Und aber trotzdem, die Nummer und auf dem Podium zu stehen bei einer Grand Tour ist natürlich egal wie, aber da oben zu stehen, diese Fanfare da zu hören, diese Musik, vor den Zuschauern da zu stehen, das ist schon was
Gutes. Und eine Garantie, morgen im Fernsehbild vorzukommen. Nee, natürlich wird er gezeigt mit seiner goldenen Startnummer, das kommt sicherlich auch dazu.
Erste Startreihe,
stimmt. Wirklich mit, in einer Reihe mit den großen Champions zu stehen.
Ohne Pogacar.
Ja, das stimmt.
Obwohl, haben wir, der trägt irgendwas zur Vertretung?
Nee. Nee. Weltmeister-Trikot darf er mal tragen.
Ja. Weltmeister, ja. Okay. Da darf er auch mal ausführen, ausnahmsweise. Nee, das finde ich super. Und aber ich glaube natürlich, Felix Engelhardt ist sicherlich nicht zur Tour de France gefahren, um zu sagen, ich will einmal die goldene Startnummer haben. Das hat er uns ja auch allen gesagt vor der Tour, wo so sein Fokus sein könnte. Ne? In den Mittelgebirgsetappen hat er ganz steil, ganz hoch. Das ist vielleicht nicht mein Terrain. Also dann hörst du schon raus, aha, da könnten wir vielleicht mal Felix Engelhardt und Georg Zimmermann im Zentralmassiv gemeinsam sehen. Sowas kann ich mir durchaus vorstellen. Aber das ist ein toller erster Auftritt, auf jeden Fall. Ja, und er ist, nochmal, er ist Initiator gewesen. Und das, er ist nicht irgendwie per Zufall mit dabei gewesen, hat sich gezeigt. Sein Name wird sich einprägen, Felix Engelhardt.
Ja, haben Sie ganz gut ausgesprochen.
Ja, absolut. Er hat gesagt, dass er eine Etappe in den besten 10 beenden will. Das ist sein knallhartes Ziel. Da bleibe ich aber dabei, wenn er hier irgendwo mal Zehnter wird, aus einem Pulk heraus, so wie er in Frankfurt war, er Elfter bei Eschborn Frankfurt in diesem Jahr, das fällt dann nicht weiter auf. Aber wenn er über 3 Stunden oder knapp 3 Stunden vor dem Feld fährt, 2 Stunden 50 Minuten lang, an einem Sonntagnachmittag, dann ist das ganz was anderes.
Ja.
Ich habe noch ein Erlebnis heute Morgen gehabt. Da sind wir, ihr habt es vielleicht im Fernsehen auch gesehen, Michael Antwerpe stand auf dem 10-Meter-Sprungturm der Olympischen Sommerspiele von 1992. Fabian und ich waren dabei, weil wir gesagt haben, ey, wann haben wir mal die Chance, in ein noch geschlossenes Schwimmbad zu kommen mit dieser Historie und mit diesem Blick auf Barcelona. Also das ist Wahnsinn. Ich kann nur empfehlen, wenn man mal hier ist, packt die Badehose ein, geht da hoch ins Schwimmbad. Es ist fantastisch. Und dann durften wir auch auf diesen 10-Meter-Sprungturm und dann mussten wir raus. Und was macht Fabian? Der holt sein Fahrrad. Und er klettert mit dem Fahrrad die Leitern dieses 10-Meter-Sprungturms hoch und steht dann oben auf dem Sprungturm. Im Hintergrund die Sagrada Familia, guckt mal in unsere Instagram-Kanäle, da könnt ihr die Fotos sehen.
Und dann, 3,5-fache Auerbach, gehockt, auf dem Fahrrad.
Hätte ich gemacht, das wäre überhaupt kein Problem gewesen, aber die Jugendwasserballmannschaft, die unten trainiert hat, die wollte ich dann doch nicht stören.
Die haben alle ganz nervös da oben geguckt.
Doch abgebrochen.
Nein, und sind wieder runtergeklickt. Aber ohne Scheiß, also du hättest es wirklich gemacht, glaube ich. Also wir alle standen da oben irgendwie am Geländer festgehalten, so jede Bewegung gut überlegt, alle mit Höhenangst. Das ist
once in a lifetime, wann kann man das nochmal machen?
Und Fabian Wegmann turnt da oben rum und stellt sich an den Abgrund. Unten gucken alle hoch, oh Gott, der springt ja jetzt wohl nicht. Du hättest es, glaube ich, wirklich gemacht, oder?
Oh, mir ist schon... Also einfach nur mal runterspringen.
Fabian Wegmann kommt aus einer Wasserspringerfamilie.
Ja, das stimmt.
Ja, so gut wie mein Sohn bin ich nicht. Aber
ja. Das ist irre. Und dann ist noch das passiert.
Insgesamt sind es 21 Kilometer. Eine Runde hat 12 Kilometer. Es sind unfassbar viele Zuschauer in der Strecke. Und nicht alles hält aus, zum Beispiel der Stuhl, auf dem ich gerade gesessen habe. Und auch das Fahrrad von Quentin Paché aus Frankreich nicht. Denn der hat etwas von einem Zuschauer, das wollte ich gerade erzählen, in sein Fahrrad bekommen. Das ist eine kolumbianische Fahne. Und da müssen die Zuschauer echt aufpassen, denn das kann auch zu Stürzen führen. Mir geht's gut. Stichwort Stuhlgang.
Holger saß neben mir auf dem Boden. Also er saß auf
das dem passiert Boden. Ganz oft da oben, Moritz. Du bist viel zu selten da.
Ja, das
passiert wirklich oft mit diesen Klappstühlen.
Das ja, diese Klappstühle, die gibt es aber auch seit es dieses Kommentieren-Ding da, dieses,
die Kabine da
diese gibt. Kabine gibt. Also die sollten sie mal auswechseln.
Ja. Ja. Aber gut, dass es dir gut geht. War ein lustiger Moment. Lass uns nochmal schnell auf morgen gucken. Wir haben jetzt Stand, was haben wir? 19.10 Uhr. Noch nicht ganz so Klarheit darüber, wie die Strecke morgen verläuft. Da kam eine Meldung von Holger.
Ja, es gibt Waldbrände im Pyrenäen-Vorland und momentan ist ein Stück der Strecke nicht befahrbar. Die ist gesperrt, weil da die Waldbrände wüten, sich auch weiter ausbreiten. Zumindest ist das die Aussage eines Präfekten dort und sie werden heute Abend sich zusammensetzen, ob das morgen wieder okay ist, ob man das über Nacht löschen kann. Ist natürlich mit besonderer Priorität dann behandelt, dieses Gebiet, oder ob man es umfahren muss. Was aber auch ein Problem ist, weil eigentlich die Strecke zu ziemlich nordwärts führt, also keine große Schleife, dass man sagt, wir kürzen ein bisschen ab, sodass es dann eher großräumige Umfahrung gibt oder eine Verkürzung. Also diese Stelle ist wohl 70 Kilometer vom Ziel entfernt. Im Zweifel gibt es auch eine kurze Etappe oder sie finden irgendeinen Weg oder es funktioniert halt. Auf jeden Fall ist wegen eines Waldbrandes ja noch nie eine Etappe abgesagt worden. Das wäre das erste Mal. So weit wie das weg ist vom Ziel, kann ich mir vorstellen, dass es in jedem Falle irgendeine Alternative gibt. Also das zumindest meinem vorsichtigen Einschätzung. Irgendwie wird gefahren werden, aber wo lang ist halt noch offen.
Ja, Also davon gehe ich auch aus. Irgendwas kriegen sie auch auf jeden Fall hin. Aber klar, wenn eine Straße gesperrt ist, weil es zu gefährlich ist, dann kann man da erstmal nicht vorbeifahren. Dann kann es durchaus sein, dass mal was neutralisiert wird. Ja, da werden jetzt ein paar Köpfe rauchen und ein paar Gespräche.
Die rauchen sowieso. Ich meine, ja. Die Bilder vom Col de Sarenne haben wir ja auch schon gesehen. Ist noch eine Weile hin, ja. Mhm. Am vorletzten Tag, da fehlt quasi eine komplette Straße. Da ist noch ein Meter übrig geblieben. Da gab es einen Erdrutsch, ja. Da gab es einen Erdrutsch nach den Niederschlägen. Ja, mal spannend.
Aber Fabian, kurz aus deiner Erfahrung als erfahrener Streckenplaner, wie leicht, wie schwer ist das, mal eben so eine Strecke umzubauen? Also hier in Frankreich möglicherweise ein bisschen leichter als bei uns in Deutschland?
Vielleicht, ja. Also eigentlich geht das gar nicht. Aber
weil wir sind noch in Spanien. Der Großteil ist halt noch in Spanien.
Ach, der ist noch in Spanien. Ja, genau. Okay. Ja, eigentlich sind das immer anderthalb, zwei Jahre, die man irgendwie das organisieren muss, ne? Und da ist jetzt die Frage, wann hat man die Entscheidung und was kann man noch machen? Kann man die Streckenposten alle umplanen? Was man im Zweifel sonst machen kann, ist immer neutralisieren. Also, dass man halt das Rennen fährt und dann ein Stück neutralisiert fährt, auch über Streckenabschnitte, die dann halt nicht so professionell abgesichert sind, weil dann ist es auch nicht die Gefahr und dann muss man da wieder starten, wo es halt geht. Hm.
Der Charakter der Etappe wird ja wahrscheinlich ungefähr bleiben. Was können wir denn morgen erwarten, Flo? Es gibt ja durchaus einen kleinen Scharfrichter zwischendrin und dann auch einen Anstieg am Ende. Also
genau,
setzt sich das von heute und gestern fort?
Ja, ich meine, es wird einen großen Kampf geben um das Bergtrikot. Es gibt immerhin morgen eine Bergwertung Kategorie 1, also 10 Punkte warten da unterwegs. Die kann eine Fluchtgruppe auf jeden Fall erreichen, ganz sicher sogar. Vorher gibt es noch eine Dreier, hinten raus auch nochmal zwei Dreier-Bergwertungen. Also das lohnt sich morgen in die Gruppen zu gehen und dass wir da den Mann sehen, der aktuell das Bergtrikot hat. Ich glaube, darauf könnte man sicher wetten, wenn man wollte. Das wird er sicher versuchen, diese Führung auszubauen. Ob wer weiß, vielleicht geht Felix Engelhardt ja auch mit. Wir werden es sehen, aber auf jeden Fall, das wird morgen ein großer Kampf sein, gleich zu Beginn nach dem Starten Granollers.
Ja, weil Felix Engelhardt ja heute auch Punkte gesammelt hat. Es ist ja nicht so, dass er leer ausgegangen ist. Ja. Also der Rückstand ist ja gar nicht so groß. Da freuen wir uns auf morgen. Ab wann sind wir drauf im Fernsehen?
14.05 Uhr, 12.45 Uhr, glaube ich, ja, genau, im Livestream. Das macht Flo Kurz, gemeinsam mit Matthias Schnapker und wir beide, Fabi und ich, mit natürlich der ganzen Crew, mit Michael Antwerpes und allen, die die Interviews führen, ab 14.05 Uhr im Ersten.
Ja, wir sind ja auch live drauf im Audiostream. Kommen wir gleich nochmal ganz kurz zu. Ich sage erstmal herzlichen Dank für heute. Ich wünsche euch einen schönen letzten Abend in Spanien. Morgen geht es dann auch für uns rüber nach Frankreich und da geht die Tour so richtig los. Vielen Dank euch und hier noch ein wichtiger Hinweis.
Tourfunk live. Die Tour de France. Alle Etappen live hören.
Da kommt der und er schafft es. Pogacar ist oben, hat den Galibier bezwungen. Und jetzt Florian Lippowitz, da kommt schon. Und Sturz. Sturz von Tadej Pogacar. Und erbarmungslos tickt die Zeit. Sie kommen zu spät. Es gibt einen Ausreißerfolg. Es ist nicht zu fassen.
Tourfunk live. Die Tour de France. Alle Etappen live hören. Jeden Tag ab 14 Uhr.